Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Sie bringen nur zusätzliche Bürokratie, ist zu teuer und auf jeden Fall zu aufwendig. Die sogenannte Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel, die seit Mittwoch gilt. Eigentlich hätte sie eine Entlastung bringen sollen, doch gut gemeint ist eben das genaue Gegenteil von wirklich gut. Diese Verbilligung bringt eigentlich nur Ärger und keine Vorteile. Das ist ein Thema, über das wir heute reden wollen, das andere der Spritpreis. Eigentlich sollten Diesel und Benzin billiger werden, da der Erdölpreis ja extrem nach unten gegangen ist. Aber spüren Sie das, wenn Sie an die Tankstelle fahren? Nein, im Gegenteil. Zu Beginn der Ferien gehen die Spritpreise wieder nach oben. Und im Naturbad in Vorderhornbach in Tirol ist eine Österreicherin mit türkischen Wurzeln aus dem Wasser geholt worden, weil sie einen Burkini trug. Der Bademeister, der auch gleichzeitig der Bürgermeister des Ortes ist, argumentierte mit hygienischen Gründen. Die Aufregung darum ist sehr groß. Und Österreich ist bei der Fußball-WM leider ausgeschieden. 3:0 gegen Spanien. Die Spanier waren wirklich eine Nummer zu groß. Haben unsere Burschen bei der WM eigentlich das Optimale herausgeholt oder hat man doch in der Inkonsequenz ein wenig versagt. Mein Name ist Karl Wendel, ich begrüße jetzt Grünpolitiker und Unternehmer Hans Arsenovic und Journalist Richard Schmidt zu unserem Wochentalk.
Grüß Gott.
Hallo. Ja, also die Mehrwertsteuersenkung, ein Dauerthema seit Monaten eigentlich. Man wollte das einführen, um wirklich eine Entlastung für die Konsumenten zu bringen, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Auf der einen Seite irre Bürokratie, auf der anderen Seite wirklich spüren tut man das beim Kauf einer Extrawurstsemmel mit Gurken auch nicht wirklich, oder?
Naja, da sind wir ja schon bei dem Punkt, wenn man eine Semmel kauft und das nur 1 Cent billiger wird, wird sich dann beim Gesamteinkauf, wenn man durch einen Supermarkt gegangen ist, nicht wesentlich auswirken. Das war aber schon klar mit der ersten Verkündung dieses Projekts der doch relativ unbeliebten, schon mittlerweile Dreierkoalition, dass man hier was versucht, was mehr Showprodukt ist als tatsächlich Hilfe für die durch Inflation geplagten Österreicher. Und da muss ich mich schon fragen, vielleicht könnte man mal die Lena Schilling, die ist ja Parteifreundin von Ihnen, mal engagieren könnten, dass sie uns das alles so durchrechnen kann, was man sich so erspart. Ne? Weil der Semmel 1 Cent kostet, da muss man schon 200 Semmeln kaufen, damit man sich das, was man bei einer Amazon-Paketsteuer ausgibt, nämlich die 2 Euro, wieder sich ausgleicht. Also man muss 200 Semmeln kaufen, dass man das wieder reinkriegt, was dann die Regierung bei der anderen Hosentasche wieder rausnimmt. Also das ist so verrückt mittlerweile. Also man gibt eine Karotte den Österreichern, hängt man vor, und andererseits sackelt man es aus mit einer neuen Paketsteuer, die wesentlich teurer ist als wie das, was wir uns vielleicht beim Wocheneinkauf ersparen. Und da muss ich schon sagen, das ist nicht nur unredlich, sondern es grenzt für mich, weil es ja ein Vorsatzdelikt ist, schon fast ein Betrug an unseren Steuerzahler. Es ist offenbar so geplant gewesen von Anfang an, dass uns vorgegaukelt wird, wir helfen euch, wir, die Dreierkoalition, wir haben ein Herz, Stocker, Babler, Meindl, Reisinger, und gleichzeitig sackeln wir euch aus, wenn sie bei Amazon euch was bestürzt, was eh nicht mehr gibt, weil nämlich die Einkaufsstraßen in Wien viele schon brach liegen und nur 1-Euro-Shops gibt und Barbershops gibt in den Einkaufsstraßen, was man eh nicht mehr kaufen kann. Und dann werde ich nur bestraft, weil es das Angebot nicht mehr gibt und ich bestelle mir es bei Amazon, werde ich auch noch bestraft von dieser Regierung. Also ich finde, das ist charakterlich letztklassig. Und wenn man so arbeitet, soll man es eigentlich aufgeben. Da soll man sagen, gut, wir haben es versucht, wir schaffen es nicht redlich zu arbeiten, wir sind ja bei anderen Projekten auch gescheitert, geben wir auf, machen wir Neuwahlen.
Ja, aber bleiben wir bitte bei der Mehrwertsteuersenkung, Herr Arsenovic. Also allein bei Spar geht es um 16.000 Produkte. 1,6 Millionen Preisschilder mussten dann am Mittwoch innerhalb von einem Tag österreichweit ausgetauscht werden. Viele Produkte mussten neu wirklich analysiert werden. War das eigentlich eine unsinnige Geschichte, die die Politik uns da auferlegt hat?
Also mir fallen zwei Wörter bei dieser Geschichte ein. Einerseits Showpolitik, ja, zu dem komme ich nochmal. Und das zweite ist, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Ja. Also ich habe mir es jetzt in den letzten Wochen konkret angeschaut bei mir. Also das mit dem Preis auszeichnen, das sehe ich nicht mehr so, weil es ist schon lange nicht mehr so, dass irgendwer durchsteht mit Preispickerl und Pickerl aufgepickt. Das haben wir schon lange nicht mehr. Mittlerweile sind auch die Preisauszeichnungen oft elektronisch und auch die Preise ändern sich ja so und so, auch in Supermärkten, ein, zweimal am Tag. Also das als Ausrede zu nehmen, ist ein bisschen billig und die Preise sind hinterlegt in einem Kassasystem, in einem SAP-System. Also und der Hofer und Lidl und wie sie alle heißen, Spar und Billa ändern so und so täglich bei weiß nicht, 20% aller ihrer Produkte die Preise, weil es halt saisonal bedingt ist oder was auch immer. Kap ist eine blöde Ausrede, ehrlich. Ja. Aber ich habe es echt konkret angeschaut. Ich habe gedacht, okay, gehst jetzt einmal ganz wertfrei hin und schaust, was das für dich bedeuten wird. Ja. Also bei einem durchschnittlichen Einkauf von 30 Euro sind ca. 10 Euro Grundnahrungsmittel. Ja. Das heißt, die 10 Euro, die bisher 10% Mehrwertsteuer hatten, haben jetzt 5. Also um das ein bisschen zu vereinfachen. Ich vereinfache es ein bisschen. Das heißt, ich spare mir jetzt ungefähr bei einem Einkauf von 30 Euro 50 Cent. Okay? Ist nicht nichts. Und jetzt kommt das Aber. Aber die 50 Cent zahlt der Konzern weniger Steuern an das Finanzamt. Das ist eigentlich die korrekte Aussage. Gibt er all diese Produkte, werden die eins zu eins, ja, an dem Tag natürlich, weil Kontrollbehörde da ist, haben sie es gemacht. Aber weiß ich, ob nicht morgen wieder die Semmel die wird um 5% gesenkt und vielleicht wieder um 2% erhöht. Keine Ahnung, weil der sagt, der Weizen ist gerade gestiegen oder der Lieferant ist teurer geworden. Das kann ja kein Mensch mehr überprüfen. Und das passiert auch, ja. Wir haben das selber erlebt bei der Mineralölgesellschaft, beim Benzinpreis, erleben wir auch bei den Konzernen. Und das ist der eine Kritikpunkt, das ist schon, man sagt wieder, es war die größte Reform überhaupt. Im Geldbeutel bleibt wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Und was noch unfair ist, ich mache eine Steuer, die wieder alle betrifft. Statt dass ich sage, ich brauche die 50 Cent am allerwenigsten. Ich bin ein gestopfter, grauhaariger Typ, der viel verdient. Ehrlich, ja. Und trotzdem kriege ich 50 Cent zurück, wenn es so wäre, ja. Und mir wäre lieber, dass das sozial gestaffelt wäre, dass ich mir was anderes erfolge. Mir wäre lieber, dass man sagt, ich tue die Übergewinne der Unternehmen besteuern, die jetzt vielleicht noch größer werden, die Gewinne, durch Steuerzuckerl vom. Das tut man alles nicht. Ja? Man macht wieder Show, man stürzt sich hin und sagt, keiner durchschaut es. Und im Endeffekt wird kaum was übrig bleiben im Geldbeutel und freuen werden sich wieder die Konzerne.
Ja, vor allem eines ist auch interessant, weil Herr Senowitsch das ja angeschnitten hat. Man glaubt, das geht alles per Knopfdruck. Ja? Und da sagt eben die Unternehmenssprecherin von Spar, nein, das ist ganz sicher so nicht. Das behauptet zumindest Nicole Bergmann. Sie sagt, wir haben sehr viel umprogrammieren müssen, sagt sie, das ist das eine. Und bei manchen Produkten mussten auch Labore konsultiert werden, weil das System nun vom Fettgehalt abhängig ist. Also auf Knopfdruck läuft es vielleicht bei der Tankstelle, ganz sicher nicht im Supermarkt.
Aber jetzt müssen wir die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Also mein Mitleid mit den Konzernen, die uns bei jedem Lebensmitteleinkauf wirklich sehr belasten und gut daran verdienen, das hält sich in engen Grenzen. Mein Mitleid gilt den Österreichern, die sich gedacht haben, bei einer Bundesregierung mit sozialdemokratischer Beteiligung, da tun die auch was für die kleinen Leute. Die tun mir leid, die sind nämlich eingeklickt worden. Ja? Weil es passiert nämlich gar nichts. Diese 50 Cent, super. Ich habe letztes Mal eine SPÖ-Mitarbeiterin geschrieben, dass das arrogant ist, dass man die 50 Cent nicht schätzt. Na, die schätze ich schon, die 50 Cent. Aber man darf schon nur schreiben, dass er insgesamt ein richtiger Bauchfleck ist, diese ganze Aktion. Das hat schon angefangen mit der Auswahl dieser Waren, die da genau betroffen sind. Also ein Semmel wird 1 Cent billiger, wenn ich mal einen Laugensemmel nehme, dann wird es aber nicht billiger. Also das ist absurd. Wenn ich mal einen Joghurt nehme, einen Naturjoghurt, dann wird es billiger. Wenn eine Erdbeere drinnen ist, dann ist es ein Fruchtjoghurt, dann wird es nicht billiger. Also sind die irgendwo angereint? Ja? Also das ist doch völlig absurd. Das ist so, wie die Schildbürger, die draußen mit den Säcken gestanden sind und das Licht eintransportieren wollten. Genauso ist diese Aktion der Bundesregierung zu werten. Es bringt nichts, weil in der Zwischenzeit die Gesamtinflation schon wieder 3,2% teurer worden ist alles. Also wir vergessen ja, dass es eine generelle Entwicklung gibt, die nicht gestoppt wird. Und diese Stockerformel, die wir gehört haben, 2-1-0, die kann man sich aufzeichnen, weil es einfach nie gestimmt hat. Ein Monat haben sie es zusammengebracht, aber aus technischen Gründen, weil nämlich die Inflation des Vorjahres schon so hoch war.
Ja, aber trotzdem muss man eben sagen, ja, die Regierung ist zumindest bemüht, Herr Senner, Sie sind ja selber... Sie sind ja selbst Politiker. Kann man, wenn man wirklich merkt, diese Entscheidung ist ein völliger Schwachsinn, das bringt nichts, vielleicht 100 Euro im Jahr Einsparung für den jeweiligen Konsumenten, kann man nicht einfach sich hinstellen und sagen, na, das war nichts, das war keine gute Idee?
Also ich würde zu meiner Firma genauso machen. Ja. Genau so. Ich komme oft in mein Unternehmen, wo man Ideen hat, Entscheidungen trifft, man drauf und war vielleicht doch nicht so gut. Und dann muss man die Kraft haben und sagen, okay, wir lassen das so. Ich muss immer an einen Zotter denken. Der hat, ich weiß nicht, ob schon jemand beim Zotter war, Schokoladenproduzent. Der hat in seinem, der hat so einen riesen Tiergarten auch, was man besichtigen kann und das Umfeld. Und da gibt es einen Teil, da steht der Friedhof der nicht erfüllten Ideen. Also da sieht man die Schokolade, wo ich eine Idee gehabt habe, weiß nicht, Chili mit Erdbeer, irgendetwas, die sie produziert haben, die nicht gegangen sind und die quasi dort jetzt am Friedhof liegen. Ja. Und sowas würde ich mir manchmal wünschen, aber wir haben natürlich das System, dass hunderte Leute damit beschäftigt sind, der Chef hat eine Idee, irgendwann kommt man drauf, ist ein Blödsinn, keiner traut ihm das sagen, dann ist man schon so weit vorgeschritten. Nein, und dann zieht man es durch und versucht dieses Fiasko, und das ärgert mich ja noch mehr, noch PR-mäßig als Supers-Geschichte zu verkaufen.
Ja, aber man muss einmal das Leute große blöd. Ganze sehen, ja, dass wir hier eine Bundesregierung haben, und Sie haben es so schön formuliert, die bemüht ist. Ich will aber nicht von jemandem regiert werden, der nur bemüht ist. Ja, das ist ein 4- in Schulnoten übersetzt. Sondern ich möchte jemanden haben, der so wie in der Schweiz 1,4 Milliarden Mehreinnahmen an Steuern generiert und ein ausgeglichenes Budget präsentieren kann. Das ist nicht so weit weg von Wien, die Schweiz, und Bern ist auch nicht so weit weg. Die könnten sich einmal dort Nachhilfe nehmen und einmal sich erkundigen, wie man ausgeglichenes Budget zusammenbringt bei jenen, die es schon Jahre lang schaffen und nicht da herumwurscheln und mit Sozialausgaben, die weiter explodieren, mit Gesundheitskosten, die weiter explodieren, uns dauernd belasten. Also wir haben eine Situation, da wird so getan, na, auf der ganzen Welt ist momentan so. Das stimmt ja nicht. In Bern machen sie es sogar schon besser wie wir und wir könnten unsere Scheiben abschneiden und uns dort einmal ein bisschen informieren, wie man einen ausgeglichenen Haushalt zusammenbringt. Offenbar sind unsere Herren Stocker und Babler und die Frau Meinl-Reisinger zu selbstsicher oder sagen wir so, zu arrogant, dass sie sich das dort anschauen?
Also ich glaube sogar, die Ironie an dieser Geschichte ist, dass diese Dinge den Haushalten sogar mehr kosten, wie sie bringen, weil der Finanzminister sagt, ja, wir senken schon irgendetwas, aber das muss einkommensneutral sein, also da muss ich auf der anderen Seite andere Einnahmen haben. Das heißt, man gibt... Man senkt die Mehrwertsteuer, wo der Konzern profitiert, weil es eben nicht allalong, und wir werden das an den Gewinnen und Übergewinnen der Konzerne sehen, nicht allalong weiter, 1:1 weitergegeben wird. Das heißt, und auf der anderen Seite sagt der Finanzminister, ja, ich kriege jetzt von den Konzernen um 100 Millionen weniger Mehrwertsteuer, weil ich das gesenkt habe. Also muss ich auf der anderen Seite 100 Millionen mehr einnehmen, also muss ich irgendeine Gebühr finden, was auch immer das ist, damit ich es wieder habe. Erhöhe halt die Passgebühren oder was auch immer. Und im Endeffekt zahlt dann der Haushalt die erhöhten Passgebühren und hat nicht die Reduktion bekommen, die ihm eigentlich zusteht. Ja. Und im Endeffekt kostet es ihm sogar, deswegen habe ich gesagt, gut gemeint, heißt nicht, dass es gut gemacht
ist. Ich verstehe, Herr Hans, dass du den rosa Elefanten nicht benennst, der im Raum steht.
Wer sind das jetzt? Wer, Ausländer, oder?
Wer sich eine Klimaablasshandelssteuer leistet, eine CO2-Steuer. Natürlich.
Ach so, ja.
Natürlich,
ja,
dass er Ablasshandelssteuer leistet und uns ausblutet, dass sie nicht wundern, dass es uns schlechter geht. Und wir haben, und du hast das eh schon betont und du erzählst das eh immer wieder, nimmst man sie aus dem Mund raus, wenn man 150.000 Menschen, die ein Problem haben, am Arbeitsmarkt integriert zu werden, sich weiter leistet, obwohl keine Asylberechtigung bei der Mehrheit da ist, dann darf man sich nicht wundern, dass sie das hinten und vorne immer ausgeht. Aber das wollt ihr natürlich nicht diskutieren.
Nein, ich würde schon diskutieren.
Weil ihr wollt niemanden heimschicken.
Aber wir reden gerade über Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel und du spannst den Bogen hin quasi zur CO2-Steuer und zu den Asylwerbern.
Aber wir können doch nicht mit Scheuklappen
reden. Ich würde gerne über Asylwerber reden und über Gewessler.
Nein, aber man kann
doch nicht mit Scheuklappen reden. Aber dann braucht man nicht über Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel reden.
Über die Passgebühr reden und das große Ganze wird halt immer ignoriert oder soll ignoriert werden, damit man mit denen ja nicht anstreift und die weiter, hat ja der Innenminister letztes
Mal gesagt. Also reden wir jetzt über Asyl, von mir aus, reden wir drüber.
Gut, sind Sie eh schon gut. Da jetzt
reden wir nicht mehr über die Semmel, die gesenkt wird, sondern reden wir nicht mehr über das Fruchtjoghurt.
Euer Ex-Regierungspartner hat das eh schon gesagt.
Thomas, ja, ich sollte dann mir scheitern.
Okay. Naja, aber vielleicht ist der Einwand von Richard Schmidt doch ein richtiger gewesen, weil er sagte indirekt, eigentlich ist das, was wir uns durch diese Mehrwertsteuersenkung ersparen, ein Hohn angesichts anderer Gebühren und Steuererhöhungen im Zusammenhang mit dieser Neuregelung.
Also um das konkreter zu sagen, wenn den Haushalten...
Hier geht es um das große Ganze. Ja. Ja. Man kann nicht jetzt nur über die Mehrwertsteuersenkung, die minimal ist, reden oder um die Paketsteuer, die jetzt dazukommt, um die 2 Euro, sondern man muss über den Staatshaushalt reden. Und da habe ich auch das Beispiel Schweiz genommen, weil man kann man sich ja Scheiben abschneiden, wie die das machen. Und die würden sich nie im Leben 150.000 abgelehnte Asylwerber leisten, die sie weiter die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre versorgen mit Milliardenbeiträgen und das ignorieren. Weil die Schweizer sind nämlich verantwortungsvolle Menschen gegenüber dem eigenen Volk, nicht gegenüber anderen. Und die Schweizer, da können wir uns auch in der direkten Demokratie was abschauen, die haben schon längst eine Volksabstimmung darüber gemacht, ob die gehen müssen oder nicht. Und so wie der Herr Innenminister, ihr Ex-Regierungspartner, jetzt gesagt hat, na ja, jetzt sollen sie halt da bleiben, die werden sie schon irgendwie integrieren. Und eigentlich hat er wenig Lust versprüht, hier die Abschiebungsvorgaben, zu denen er eigentlich verpflichtet ist, durchzuführen. Also das kostet uns natürlich ein Schweinegeld, im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich und es wird die nächsten 20, 50 Jahre so weitergehen.
Ich versuche jetzt den Bogen zurückzuspannen. Ich überlege gerade, wie ich das mache mit den Asylwerbern. Ich könnte ja sagen, zum Glück essen die weniger Fruchtjoghurt, sondern eher Naturjoghurt. Und was das jetzt wieder bedeutet, aber das tue ich jetzt nicht. Aber ich will nur damit zeigen, wie sehr du ablenkst. Das ist unglaublich teilweise.
Ja, aber trotzdem.
Aber was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen? Wir reden jetzt über die Sinnhaftigkeit einer Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel, über das reden wir gerade, und schwuppdiwupps sind wir bei Gewessler und bei Asylwerbern.
Nein. Er wollte eben sagen, so habe ich das verstanden, wir würden uns solche Eigentümlichkeiten wie die Mehrwertsteuersenkung nicht benötigen.
Aber ich möchte sagen,
wenn
wir
bei den wirklich teuren Dingen
wenn 100 Euro bei sozial schwachen Haushalte ankommen würden, durch eine Maßnahme, egal was, würde ich klatschen, würde sagen, super, dass wir das gemacht haben, weil die brauchen das wirklich. Also auch 100 Euro im Jahr würde ich klatschen, nur ich weiß, dass es eben nicht passiert. Und das ärgert mich, ja, dass uns das Geld kostet, dass uns das Aufwand kostet, dass es nicht passiert, dass die es eigentlich brauchen, dass das dort nicht ankommt. Und am Schluss stellen sie noch eine Armada an PR-Leuten und Kommunikationsmitarbeitern der Ministerien hin und sagen, wie super sind wir, dass wir das jetzt gemacht haben. Und das ist das, was mich wirklich mittlerweile ankotzt.
Das ist die einzige Übereinstimmung, die wir da bei den Themen haben.
Ich habe versucht, da nicht zu finden.
Bis daher steht, wenn man diese Selbstbejubelungs-Instagram-Postings immer sieht, wie toll und bis Mitternacht hat man gearbeitet. Ein Wahnsinn. Ein Ausnahmezustand, dass ein Regierungsmitglied mit 20.000 Euro
brutto... Die größte Reform, die es jemals auf dieser Welt gegeben hat, seit der Brosezeit so quasi.
Mein, die tun mir so leid, die Armen. Nein, nur 23 und dann hat jeder nur 20 Medienmitarbeiter und die arbeiten einmal in der Woche.
Und das Arge ist, wir lachen jetzt drüber und machen uns zu Recht lustig über diesen Blödsinn, was die da aufführen. Aber die Ironie, oder das Arge ist ja, wir sind da, um Lebenssituation von Menschen zu verbessern. Nur gibt es wirklich Menschen, die angewiesen werden auf diese 100 Euro im Jahr. Und statt dass man sie ernsthaft hinsetzt und sagt, wie können wir diese unterstützen, macht man wieder eine PR-Show. Das ist ja die Ironie an dieser ganzen Sache.
Ja, aber nicht nur bei den Grundnahrungsmitteln, da gibt es Probleme, auch beim Spritpreis. Ja, eigentlich sehen wir seit Tagen, seit Wochen, dass der Erdölpreis immer weiter nach unten sackt. Also derzeit ist er so niedrig wie selten zuvor, doch die Reduktion wird nicht weitergegeben. Im Gegenteil, zu Beginn der Ferien, wo natürlich viele mit dem Auto unterwegs sein werden, ist der Spritpreis wieder nach oben gegangen. Zwar nicht so extrem wie in den vergangenen Monaten, aber doch. Werden wir abgezockt, Herr Schmidt?
Also, das ist ja nur noch eine Frage, ist ja selbstverständlich, wir haben ja abgezockt und zwar gewaltig. Wie kaum war die Straße von Hormuz geschlossen, ist der Benzinpreis schon raufgegangen, obwohl nur der alte Sprit und der alte Diesel drinnen waren in den Tanks. Also da sind wir schon abgezockt worden das erste Mal und jetzt werden wir wieder abgezockt. Aber wir dürfen uns da auch da nicht wundern. Also für mich ist keine Überraschung, wenn die Republik Österreich und der Finanzminister Anteile an einem der größten, oder ist es der größte Mineralölkonzern Österreichs hat. Natürlich will man hier die Einnahmen für die Republik maximieren. Wir sind ja da auch mitbeteiligt. Und ich finde, das sollte schon lange sich geändert haben. Also eine Bundesregierung mit Gewissen sollte da auch drauf schauen und man hat durchaus auch Einflussnahme. Immerhin werden ja auch die Posten dort ähnlich besetzt wie beim ORF. doch Einfluss nehmen, dass vielleicht alles ein bisschen gerechter zugeht in diesem Land und nicht immer der dann noch einmal ausplündert wird, der eh schon unter die 3% Inflation leidet, der eh schon unter der Erhöhung der Mietpreise leidet, der eh schon darunter leidet, dass die Gesundheitskosten immer mehr auch für den Privaten steigen. Also das würde ich mir wünschen, aber momentan funktioniert das nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, man kann es erahnen, dass man einfach diese Einnahmen braucht.
Ja, vieles passiert in den letzten Tagen vor den großen Sommerferien der Politik. Auf der einen Seite wurde heute bekannt eben, dass die Grünen dem Doppelbudget, das beschlossen worden ist, von der Regierung nicht zustimmen werden. Das hat Frau Gewessler jetzt klipp und klar gesagt. Das war das eine. Und das andere, viele von uns fahren auf Urlaub, aber nicht nur unsere Kinder fahren auf Urlaub, sondern auch jene, die in Österreich Asyl haben, fahren in genau jene Länder auf Urlaub, aus denen sie eigentlich geflüchtet sind. Ein Unding, oder, finde ich, Herr Schmidt?
Naja, das gibt es jetzt schon jahrelang und es wird nichts dagegen getan. Man hat ja die Aufzeichnungen, die fliegen ja auch meistens, also sie werden auch registriert, wenn sie wegfliegen, sie kommen auch wieder zurück. Also mich verwundert, dass es ein Innenministerium gibt, das dem schon jetzt Jahre zusieht. Ich frage mich einmal, wann der Herr Innenminister mal seinen Job macht, für den er bezahlt wird. Und das Zweite ist natürlich auch, wir haben das bei den Ukrainern, die auch bei uns zu Gast sind, jetzt schon Jahre, die immer wieder zurück in ihre Heimat fahren, von der sie ja geflüchtet sind aufgrund des Kriegszustands. Und da muss ich mich auch fragen, ja, also wenn es so gefährlich ist, was ich ja auch vermute, und man sieht ja auch täglich die Bilder in der Ukraine, dann sollte man auch darauf achten, dass die dann bei uns bleiben, auch korrekt behandelt werden, wenn es einen Fluchtgrund gibt und wenn es keinen Fluchtgrund mehr gibt und die das auch mit ihrer Urlaubsreise in ihre Heimat beweisen, dass es keinen Fluchtgrund gibt, dann beenden wir bitte die Finanzierung von diesen Menschen und schauen, dass einmal für uns Österreicher mehr überbleibt, dass es Steuersenkung gibt, dass es Investitionen in die Unternehmen gibt, dass es eigene Unternehmensgründungen gibt, dass innovative Ideen kommen von dieser Bundesregierung für ja, eine KI-Technologie, für eine Elektromobilitätstechnologie in Österreich, aber das ist eher Sense.
Aber die klare Frage, soll jenen, die bei uns Asylstatus genießen und die nach Hause fahren auf Urlaub, nach Afghanistan, nach Syrien oder in die Ukraine, sollen die sofort aus allen Benefizien hinausfliegen, Herr Arsenovic? Ja oder nein?
Ich beantworte die Frage gleich. Ich wollte nur sagen, ich habe noch nicht replizieren können auf die Mineralölerhöhung. Möchte ich später noch was sagen. Zuerst zum Thema Asyl. Ja, eindeutig. Asyl heißt Schutz auf Zeit. Solange ein Grund besteht, damit jemand geschützt wird, weil er verfolgt wird, weil er, hat er ein Recht auf Asyl. Wenn dieser Grund wegfällt, warum auch immer, weil da ein Regimewechsel ist oder wenn im Land der Krieg aus ist oder weil alles jetzt anders ist, dann verfällt dieses Recht auf Asyl. Und aus einem Land zu flüchten, wo ich dann auf Urlaub hinfahre, das muss man schon wieder gut erklären können, ob da jetzt noch ein Asylgrund da ist. Punkt. Ja. Also sicher natürlich genauso. Und das eine ist Asyl, das andere, und wenn er nicht Asyl hat und dann trotzdem herkommt, dann ist es Zuwanderung, Wirtschaftsflüchtling, Migration. Okay, und das müssen wir uns gesondert anschauen. Über das könnte man urlang reden, wie man das, und da hätte ich gute Ideen, wie man das machen könnte. Aber ja, Asyl verwirkt man meiner Meinung nach sehr wohl, wenn man da in das Heimatland. Ukraine ist ein bisschen eine separate Geschichte, bin ein bisschen vorsichtig, weil die EU hat jetzt, glaube ich, auch die Richtlinien für Ukraine, Asyl und den Ukraine-Status, glaube ich, europäisch geregelt, was ich gar nicht schlecht finde, dass man da mal das europäisch angeht. Und das ist jetzt für ein Jahr noch verlängert worden, glaube ich, wo man sagt, in der EU haben die Ukraine Bürger und Bürgerinnen einen Sonderstatus, wobei der jetzt zum Beispiel nicht mehr gilt für Männer im wehrfähigen Alter, was ich auch gut finde, ehrlich gesagt, dass das, nein, gilt jetzt nicht mehr. Also dieser Status gilt für Männer im wehrfähigen Alter.
Du findest das gut, dass die jungen Männer, die ukrainischen, jetzt heim in den Krieg geschickt werden von unseren Regierungen?
Alle, die da sind, gilt das nicht, aber es ist kein,
das ist schon heftig.
Es ist kein Asylgrund mehr.
Also du findest das super. Also der Syrer darf nicht heimgeschickt werden, der Ukrainer darf aber in den Krieg geschickt werden.
Auch der Ukrainer wird nicht heimgeschickt, sondern...
Oh ja. Das ist jetzt neue EU-Regelung.
Nein, eben nicht, sondern die den Status haben, da wird nicht angegriffen, sondern nur für die... wir kennen das, schaut es noch an. Ja, für die neu diesen Status beantragen, für die wird geschaut, ob sie Asylwerber sind, ob sie im wehrfähigen Alter sind. Wenn sie sind, kriegen sie es nicht. Aber die den Status schon haben, denen wird er nicht weggenommen.
Natürlich geht es um die Wehrfähigen.
Ganz sicher.
Das sind aber sehr, sehr viele Menschen, die bei
uns sind. Aber egal. Okay. Aber ich wollte jetzt trotzdem noch mal was über die Mineralölsteuer sagen, weil das, da habe ich noch nicht replizieren können. Darf ich kurz oder reden wir zuerst?
Ja, doch, aber kurz bitte.
Na kurz, also wir haben jede Woche hier die Sendung und zum Glück gibt es YouTube. Und ich weiß ganz genau, was wir immer wieder gesprochen haben. Mit der Schließung der Straße von Hormuz, wie die sofort aufgegangen sind, wie du richtig gesagt hast. Und wir haben damals schon gesagt, okay, der Preis auf der einen Seite geht sofort in die Höhe und wenn es dann runtergeht, bleiben es möglichst lange oben. Und wir dann noch, sind so blöd, dass wir mit Mehrwertsteuer, Mineralölsteuersenkungen sogar nicht den Gewinn dieser Konzerne noch erhöhen. Und wir werden das sehen, genau das passiert jetzt, dass diese Mineralölkonzerne Kriegsgewinner sind, um das jetzt klipp und klar zu sagen. Und wir so blöd sind, nicht, dass wir auf die Übergewinne gehen. Wir werden in der Bilanz 25 und 26 von diesen Konzernen sehen, dass die höchsten Gewinne machen, die sie jemals in ihrem Leben gemacht haben, trotz der Krise. Und wir haben das noch finanziert.
Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Wir werden das genau beobachten und vor allem auch nächste Woche wieder analysieren. Jetzt aber muss ich Ihnen eine kurze Werbepause abgeben.
UI24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgenpodcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport und Society. Präsentiert von Alex Nausner.
Hallo, ich freue mich und bringe euch ab sofort alle News als Podcast. Jeden Morgen ab 7 Uhr mit den spannendsten Gästen. Abonniert UI24 Daily. Jetzt auf Spotify, Apple Podcasts, UI24.at und überall, wo es Podcasts gibt.
UI24 Daily. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir lange und ausführlich über die Mehrwertsteuersenkung gesprochen. Die Grundnahrungsmittel sollten dadurch entscheidend billiger werden, aber viele sagen, das bringt nur zusätzliche Bürokratie, ist viel zu teuer in der Umsetzung und zu aufwendig. Also ein gut gemeinter Vorschlag der Regierung, der aber möglicherweise nach hinten losgehen könnte. Darüber haben wir gesprochen und auch darüber, dass viele, die bei uns Asyl genießen und jetzt im Sommer auf Urlaub fahren, in ihre alten Heimatländer, zum Beispiel nach Afghanistan oder nach Syrien, auch in die Ukraine, dass man jenen diesen Status aberkennen sollte. Das fordert zumindest die FPÖ und darüber haben wir ebenfalls ausführlich diskutiert. Und jetzt zu einem Fall, den diese Woche die Aufmerksamkeit zugekommen ist. Und zwar hat sich das in Tirol zugetragen. In einem Naturbad in Vorderhornbach in Tirol ist eine Österreicherin mit türkischen Wurzeln mit einem Burkini ins Wasser gegangen. der Bademeister, der gleichzeitig auch der Bürgermeister des Ortes ist, hat gesagt, na, das geht da hier bei uns nicht. Raus aus dem Pool mit dem Burkini und raus aus dem Bad. Die Frau war übrigens mit ihren beiden Kindern, ich glaube 16 und 17, dort. Die Kinder haben die normalen Badekleidungen angehabt. Die Frau hat aber eben aus religiösen Gründen den Burkini angehabt. Herr Schmidt, ist das okay, dass diese Frau aus dem Bad hinausgeworfen wurde?
Klare Meinung, unser Land, unsere Regeln. Ganz einfach. Und drehen wir mal die ganze Sache um. Wenn man jetzt sagt, wir fliegen nach Damaskus, es ist ja relativ sicher schon in Damaskus, und gehen dort jetzt irgendwo in ein Freibad und eine Österreicherin geht dort oben ohne, wird sie vermutlich Probleme haben. Denke ich. Ja? Also könnte sein. Warum wir aus völlig idiotischer Rücksichtnahme alles uns gefallen lassen, was Menschen aus anderen Ländern zu uns importieren, an Schwachsinn, nämlich mit Vollbekleidung in ein Freibad zu gehen, das kann die junge Dame oder die Mutter in Damaskus machen, das kann sie in Kabul machen, irgendwo sicher, aber nicht bei uns. Und ich finde es super, dass dieser Bürgermeister eingeschritten ist und gesagt hat, wir machen das nicht. In Wien ist es anders. Ich kenne Bäder, da ist es ganz üblich, dass man mit...
Im Stadionbad würden Sie wahrscheinlich einen Kleinkrieg haben, wenn Sie...
Würden wir ein bisschen einen Bürgerkrieg haben, wenn man sagt, die mit Burkini müssen raus. Und da geht es das nächste Thema. In Deutschland hat das erste Freibad auch beschlossen, es kommen nur die rein, die auch die Baderegeln verstehen, weil dieser Badebetreiber solche Probleme gehabt hat, dass die grundsätzlichen Kommunikationsversuche, also nicht von der Seite reinspringen, nicht ins Tiefe reinschwimmen, weil man nicht gescheit schwimmen kann und so weiter, nicht verstanden worden sind. Und der wird jetzt auch attackiert, weil er rassistisch sei. Naja, es geht ja auch da um Leben zu retten. Und das Zweite mit dieser Burkini-Sache, ich weiß nicht, warum das überhaupt ein Thema ist. Unser Land, unsere Regeln. Punkt.
Ja, aber vollkommener Schwachsinn und Blödsinn. Ich möchte jetzt gleich dazu sagen, du sagst unser Land, unsere Regeln, dann ja, muss man zeigen, wo diese Regel steht. Diese Regel gibt es nämlich gar nicht. Die Regel gibt es nicht. Sondern diese Regel,
haben eine gemeinschaftliche, grundsätzliche,
kulturelle Regel. Es gibt keine Regel, wo drin... Wir haben weder ein Gesetz, noch eine Regel, noch in irgendjemand
das angeschaut. Das ist der typische Politiker,
nein, wir haben das
Gesetz gegen Burkina.
Nein, wir haben auch keine Regel in einer Schwimmverordnung. Wir haben auch keine Schwimmverordnung, wo drin steht, der Badeanzug muss bis daher sein oder bis daher oder bis daher. Haben wir nicht.
Haben wir nicht. Politiker, die alles.
Wir haben es ja wohl. Nein, da steht es. Wir haben eine Kleiderregel in Bädern. Das gibt es ja wohl. Was ich damit sagen will, das war nicht, dass sie gegen eine Regel verstoßen hat, sondern es war darum, dass ein einzelner Bademeister sie wichtig genommen hat und glaubt hat, weil er ihm das persönlich gestört hat, hat er versucht, er hat quasi hier jetzt ein Gesetz gemacht. Ja. Und das geht einfach nicht. Also das wäre so, wie wenn ein Straßenbahnfahrer sagt, mich stört das und das. Und ja, es ist dasselbe im Grünen. Ich kann ja sagen, wenn einer einsteigt mit einer Burka, dann halte ich aus, weil es ein Straßenbahnfahrer stört. Wo sind wir? Nein, das geht nicht. Aber ich möchte auf was anderes
hinaus. Es ist auch verboten, mit einer Burka.
Aber es ist nicht verboten.
Durch die Stadt Wien.
Aber es ist nicht verboten.
Es
steht. Ja, aber es ist nicht verboten ich bin selber Taucher. Ich gehe mit Neoprenanzügen, die bis daher sind. Es gibt Surfer, die in den Dschungel. Aber ich will nur damit sagen, es ist nicht verboten.
Aussagen einfach jetzt an den Herbert Kickl schicken.
Ja, schick's an
den Herbert Wahlkampf, Kickl. Nein. Weil der gewinnt nur mal 3 Prozentpunkte dazu, wenn ein Grüner sagt, die Burkini-Aktion ist genauso wie mit einem Taucher.
So, jetzt haben wir mal zu. Ich möchte zwei Dinge loswerden.
Nur mal 3 Prozentpunkte
dazu. Kann ich jetzt zwei Dinge loswerden?
Ja, aber jetzt habe ich
keine. Du hast gesagt, dass unser Land, unsere Regeln, unsere Gesetze, das hast du
natürlich
gesagt. Ja. Und ich habe nur damit klar sagen wollen, dass es so ein Gesetz eben nicht gibt. Sondern dass es, die hat, diese Frau hat, Frau. Diese Frau, ja, aber ich bin oft gewesen am Roten Meer und du kannst in Bikini gehen am Roten Meer. Okay, wer hindert dich dran?
In Israel.
So, in Israel und in Sharm el-Sheikh und in Hurghada kannst du in Bikini ins Rote Meer gehen.
Bikini,
okay, aber das würde ja islamisches Land auch verbieten. Aber ich möchte auf was anderes. Wenn du sagst, diese Frau hat gegen keine Regeln und gegen kein Gesetz verstoßen, Punkt 1, sondern der Bademeister hat es für sich so interpretiert, wie sie ja richtig hat. Und das geht nicht, das lehne ich ab. Und das Zweite ist, ich habe Angst vor... jungen Männer, die einen Dschihad da haben wollen, die den politischen Islam da durchführen wollen, vor denen habe ich Angst. Ich habe nicht Angst vor der Frau, die halt im Badeanzug nicht mit Spaghettiträger macht, sondern mit kurzen Ärmeln. So ist es haben. Das
aber
ist nicht das, was.
Ja,
das ist nicht von dem, was ich. Was vertritt die für meine? Weil sie sich einen Badeanzug aussieht, wo die Ärmel bis daher gehen und nicht nur bis daher.
Nein,
das ist unser Problem. Das ist unser Problem, was wir haben. Das kann doch nicht der Ernst sein.
Dass wir Widerstand gegen jede Integration zeigt sie ja, was tatsächlich Sache ist.
Ja,
die wollen
auf,
sich nicht
bitte
integrieren. Schau bitte in die
Wir haben in Kirchen, in Venedig, erlauben wir auch nicht, dass jemand mit Spaghettiträger reingeht. Und die muss auch was anziehen, was drüber ist.
Es
okay,
ist ein Unterschied,
ist halt so.
Ob man in eine Kirche geht mit Spaghettiträgern oder ob man in einem Bad mit Burkini badet oder im normalen Badeanzug beziehungsweise...
Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir Verordnung machen müssen,
sagen, das ist
in aber es kann nicht ein einzelner Bademeister, geht nicht. Es kann nicht ein einzelner Bademeister entscheiden, was er für richtig oder falsch hat. Das geht nicht. Es kann nicht ein einzelner Straßenbahnfahrer entscheiden, was er für richtig oder falsch hat. Das geht nicht, um das klipp
und
klar. Das geht
Zuschauer
nicht in einer Gesellschaft.
Jetzt gelernt haben, dass bei den Grünen nur das als Verhaltensregel gilt, was gesetzlich verordnet ist.
Ja, Drama also wieder das Wort im Mund haben.
Wir haben ein
also du findest es richtig, dass einzelne Leute wie Bademeister und Straßenbahnchauffeure entscheiden können, was sie für sich, du findest es richtig?
Und auch den Mut, dass er das...
Okay, aber wenn er morgen ein anderer sagt, ich mag die Farbe gelb nicht, dann kann er sagen, einer mit einem gelben Badehosen habe ich aussehen, gelb gefällt mir nicht. Oder wenn er... Na, was? Oder wenn er
ich bin sprachlos, weil du die Farbe gelb mit einem Burkini vergleichst. Also das ist völlig absurd.
Egal.
Nein, man
okay.
muss sagen, wir
nein,
haben
Nein, mich stört es nicht. Ich habe andere Sorgen wie eine Frau, die mit einem Burkini in ein Bad
so.
Geht.
Drum
das ist
ja geringste
trotzdem muss ich jetzt dazwischen grätschen. Und zwar argumentiert hat der Bademeister, wie gesagt, der auch gleichzeitig der Bürgermeister des Ortes ist, damit mit hygienischen Gründen. Und
finde ich auch
da ist vielleicht was dran, weil es gab ja irgendwann einmal die Verordnung, dass junge Burschen mit sogenannten Bermuda-Shorts nicht ins Becken springen sollen, weil sie einfach viel zu viel Wasser aufsaugen. Die Dame in Tirol hat damit argumentiert, dass ihr Burkini aus dem gleichen Stoff ist, auch den normale Badeanzüge sind. Und sie hat auch damit gedroht, dass sie das offen in die Medien weitertragen wird, wenn sie sieht darin eine Form von Rassismus.
Noch ein Wort dazu, Nur ein Wort dazu. Vielleicht kann man sich darauf einigen, dass die 150.000, 200.000 Menschen, die reingekommen sind, einfach an die Gegebenheit dieses Landes orientieren und nicht uns ihre Vorlieben, Bekleidungswünsche, seltsame Riten, jetzt immer mit einer Burkini ins Freibad geht, uns aufoktroyieren wollen, sondern sich an die Landessitten, und die sind nicht alles nur Gesetze, die wir haben, sondern wir haben Landessitten, wir haben ein Kulturverständnis, wir haben eine Geschichte in unserem Zusammenleben, wie das gut funktioniert hat. Und ich würde mir gern die Zeit zurückwünschen, wo das ganz normal war, dass man als Frau, als selbstständige, tolle Frau auch in ein Freibad oben ohne liegen hat können. Das geht nämlich auch nicht mehr. Komisch. Warum?
Ja, aber an mir liegt das nicht.
Vielleicht an dem.
Bin ich die Oscar-Jager? Ich bin kein Modeexperte. Wenn sich Modetrends ändern, ist es. Aber du kannst natürlich noch immer oben ohne liegen, aber es ist komisch, es tut keiner mehr. Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, da ist jeder oben ohne gelegen. Es hat einmal mehr Stoff gegeben, da war wieder ein kleiner Bikini, dann war wieder Badeanzüge in mit viel Stoff. Es haben auch Männer schon T-Shirts angehabt mit Leiberl. Es gibt diese UV-Dingsbums, die sich immer öfters, diese UV-Schutz. Quant, was man anhat, ist auch ein Leiberl, geht auch
und
bis daher.
Tauchanzug.
Okay, Tauchanzüge, Surfanzüge, gibt es alles. Es gibt die Jungen, die sehr lange Hosen angehabt haben, schon fast über die Knie, weil das in war eine Zeit lang. Okay, wenn das meine größte Sorge ist, dann weiß ich nicht.
Das ist auch nicht meine nicht größte meine. Sorge, es ist
nicht
die größte
meine.
Sorge.
Aber ich finde es eher bedenklich. Ich sage es nochmal, dass ein Bürgermeister quasi für sich entscheidet, das ist nämlich nicht sein Geld.
Er hat nicht als Bürgermeister, er hat als Bademeister.
Okay, geht auch nicht. Es ist nicht sein Privatbad, da kann er machen, was er will.
Ja.
Also er kann nicht entscheiden, was er für richtig oder falsch hält. Wo kommen wir da hin? Ehrlich.
Gut, nur eines sollten wir bitte nicht vergleichen. Ein Burkini ist keine Modeerscheinung, sondern ein Burkini wird rein aus religiösen Gründen getragen, genauso wie das Kopftuch keine Modeerscheinung ist, sondern ein religiöses Merkmal. Schließen wir dieses Thema ab. Wir finden da keine Einigung. Der Richard Schmidt sagt eben, wie gesagt, wir haben in Österreich eben zwar nicht festgeschriebene Gesetze in der Verfassung, wonach man bei uns mit einem Bikini bzw. mit Bademantel ins Bad geht und nicht im Burkini. Und Herr Arsenovic sagt eben, das kann ein Bademeister bei bestem Willen nicht selbst entscheiden, was wirklich Regel ist und was Vorschrift und was nicht. Jetzt etwas ganz was anderes zum Abschluss unserer Sendung aus der Traum unseres Fußballnationalteams bei der WM in Amerika. 3:0 gegen Spanien. Jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, dass wir nicht wirklich großartige Chancen gegen die Spanier gehabt haben. Im Grunde sind wir eigentlich gegen die Wand gespielt worden. Und jetzt die Frage, weil Sie sind ja fußballaffin, Herr Arsenovic, Sie sind ja bei der Wiener Viktoria im Vorstand. Haben unsere Burschen bei der WM wirklich das Optimale rausgeholt oder waren da viele Fehler dabei?
Nein, ich finde auf jeden Fall, weil ehrlicherweise sind natürlich unsere Erwartungen immer viel zu hoch. Wir sind unter den besten 32 Nationen der Welt. Österreich, das kleine Österreich mit 9 Millionen Einwohnern. Aber wir können nicht zu den besten 16 der Welt. Ehrlich, auch das muss man so sehen, wie es ist. Gut, und jetzt sind wir unter den besten 32. Und statt dass wir, da können wir uns freuen, da haben wir was erreicht. Andere Länder sind da nicht dabei. So große Länder wie Italien sind da zum Beispiel nicht dabei. Aber auch, weiß nicht, so Länder in unserer Größe, Finnland, keine Ahnung, Dänemark, sind da nicht dabei. Wir schon. Ungarn, alle, die in unserer Größe sind, sind nicht dabei. Serbien auch nicht dabei. Wir sind dabei, unter den besten 32 Nationen. Wir haben ein cooles Jahr gehabt. Wir haben unser Team durch die Qualifikation begleitet. Es war alles großartig. Wir haben die Gruppenphase überstanden. Und jetzt sind wir halt bei einer der besten 3-4 Nationen der Welt. Bei Spanien war Schluss. Die sind besser wie wir. Das ist Fußball. Okay.
Wir mal schauen, wie es weitergeht. Die Schweizer sind noch dabei, Herr Schmidt. Wie haben Sie dieses Verhalten der Österreicher bei der WM gesehen? Und vor allem, war das gut für die österreichische Seele, dass wir zumindest die Vorrunde überstanden haben?
Nein, die sportliche Analyse überlasse ich gern Hans, weil da würde ich mich nur blamieren. Ich kenne mich da zu wenig aus. Aber was mich wirklich gefreut hat, ja, war, dass man wieder auf den Straßen Wiens, und da, wenn man ins Umfeld gefahren ist, die Fahnen auf den Autos gesehen hat. Ja. Fahnen. Das ist ja schon rechtsradikal fast, dass man eine Fahne hat. Ja, in Deutschland gibt es ja schon eine Diskussion, wenn wer eine Fahne zeigt, dann ermittelt ja schon der Verfassungsschutz. Bei uns ähnlich schon, da ist man schon ein bisschen verdächtig, wenn man die österreichische Fahne auf der Terrasse hat oder auch im Auto hat. Und jetzt hat mich so gefreut, dass die Leute wieder zu Österreich stehen, zu unserem Land, und sie nicht die Regenbogenfahne im Aufhängen, sondern einmal die österreichische Fahne. Das tut doch einmal gut, wenn es einen gewissen Nationalstolz ist. Das kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, national, weil dann würde ich auch wieder Angriff, weil ich national gesagt habe. Aber dass es einen gewissen Stolz wieder auf dieses Land gibt. Und man müsste jetzt weitergehen und sagen, wir haben jetzt eine gute Mannschaft, die unter den Top 32 ist. Vielleicht haben wir jetzt eine Regierung demnächst mit einer Neuwahl, die unter die Top 64 ist.
Zum Patriotismus sagen wir zu dem Dress. Ich war nämlich gestern noch in Spanien und habe natürlich eine Dressatzung, ein Österreich-Dress, und bin im Flieger genau, Flieger muss ich auch sagen, ich grüner fliegt, ja, im Flieger gewesen, ja, genau beim Match, und der Kapitän hat das durchgesagt und der ganze Flieger hat sich gefreut. Also ich habe das auch so empfunden. Ich finde absolut legitim, dass man wieder positive Signale aussendet. Wenn es halt die Fußballnationalmannschaft oder der Marko Arnautović ist, und vielleicht, und auch da hast du recht, wir müssen auch diesen positiven Vibe mitnehmen, und ich hoffe, dass man den auch in andere, abseits vom Sport, dass das rüberschwappt, vielleicht auch in die Politik, und vielleicht werden wir dann auch dort in der Rangliste von der Schuldenmacherei oder des Bruttoinlandsprodukts, vielleicht kommen wir da auch weiter vorne. Würde ich mir wünschen, wenn wir so weit in der Politik werden, wie wir im Fußball werden.
Ja, wir werden sehen, ob Österreich mit dieser Regierung dann vielleicht ins Halbfinale, Finale vorstoßen wird.
Uns noch was, ja.
Da fehlt uns noch eine Kleinigkeit, sagt Hans Senovic, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Danke vielmals, Richard Schmidt, für diese Diskussion. Danke, Hans Senovic. Und zum Schluss sei gesagt, nicht nur die Fußballer haben eine gute Performance. Österreich ist und bleibt ein tolles Land mit guten Menschen.